Ich habe dich noch gar nicht gefragt, wie es dir heute geht. Ich bin nämlich richtig müde. Gerade noch. Irgendwie kickt mein Matcha doch nicht.
Ich war gestern richtig müde. Oh, ich glaube, ich bin... Ja. Ich hatte gestern... Nee, vorgestern. Ich bin richtig früh ins Bett gegangen, um 10 oder so, und konnte dann nicht schlafen.
Zu viel im Kopf gehabt?
Nee, keine Ahnung. Irgendwie konnte ich einfach nicht einschlafen. Es war ganz komisch. Und dann bin ich um 4 Uhr nachts aufgewacht und konnte dann nicht mehr einpennen.
Und bist du so früh ins Bett gegangen, einfach weil du dachtest, ich gehe heute früh schlafen, oder warst du eigentlich müde?
Also, ich bin erstmal, dachte ich, heute werde ich eh früh ins Bett gehen, und dann hatte ich aber noch Sport gemacht und deswegen war ich einfach richtig entspannt und müde, aber so entspannt müde, weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Ja, wo ich so dachte, ja, nutze ich das und gehe jetzt ins Bett, und dann, ja, irgendwie... Ah, ist das nichts geworden mit dem Schlafen, aber gut. Heute Nacht ging es besser.
Okay, ja, immerhin.
Wie geht's dir?
Ja, wie gesagt.
Müde.
Müde und ein bisschen K.O. und so und bla. Naja.
Das habe ich jetzt aber schon häufiger gehört, dass im Frühling oder so viele Menschen sehr müde sind und so.
Frühlingsmüdigkeit kam in der letzten Folge von Jack und Sam, glaube ich.
Ah ja. Ja, das habe ich dann beobachtet, und tatsächlich gibt es tatsächlich in meinem Umfeld auch Leute, die sagen, sie sind sehr müde. Also vielleicht liegt das echt an der Umstellung des Wetters. Und es zieht mich auch gerade richtig krass runter, wenn es halt so triste Tage sind. Also die Sonne hat, glaube ich, jetzt einmal vor ein paar Tagen geschienen. Am Wochenende und danach nicht mehr.
Naja, also es war jetzt schon zwischendurch öfter nochmal richtig schöne Sonne. Heute Morgen zum Beispiel auch. Ich glaube, die kommt auch heute nochmal raus.
Ja.
Und es ist halt voll, also ich finde, die Luft hat voll den Frühlingsvibe und es ist so schön.
Das stimmt.
Ja.
Ach, ich liebe es, wenn es dann wieder nach Regen riecht. Ach ja.
Also es fühlt sich jetzt einfach auch schon mehr danach an.
Ja.
Du hast da was in der Hand und willst was erzählen, habe ich das Gefühl?
Ja, ich wollte dich fragen, ob du noch eine Süßigkeit hast, weil ich würde sonst direkt da rein starten.
Starte mal rein.
Und zwar war ich mit meinem Freund letztens bei einer Lesung von Andrea Petkovic. Wenn man die nicht kennt, das ist eine ehemalige Tennisspielerin, die unter den Top 10 war. Und sie hat aufgehört mit dem Spielen und schreibt es so in ihrem Buch, wie das ist, mit so einer Tenniskarriere zu enden, weil das ist natürlich sehr heftig. Gerade Tennis ist, sagt sie selber, auch ein sehr ego... Nee, wie nennt man das? Nicht ego. Sehr auf sich konzentrierter Sport, weil...
Ist halt kein Mannschaftssport, ne?
Genau, und das ist, glaube ich, auch... eines der Probleme, weil sie meinte, man hat halt keine richtigen Freunde, beziehungsweise die man hat, die kein Tennis spielen, die können deine Lebenslage nicht so ganz nachvollziehen, wie das ist. Und die das nachvollziehen könnten, sind aber deine KontrahentInnen. Das heißt, es ist sehr schwierig, da irgendwie mit Menschen
klar dann irgendwie Freundschaften zu knüpfen, ist bestimmt voll schwer.
Also sie hat auch Freundschaft, aber sie meinte auch, nachdem sie aufgehört zu spielen, sind die noch fester geworden. Also haben sich auch nochmal verändert. Das ist total interessant, und sie hat auf jeden Fall zwei Bücher geschrieben. Und das eine Buch, woraus sie auch gelesen hat, heißt Zeit, sich aus dem Staub zu machen. Und da redet sie eben halt davon, wie das ist, das zu beenden, und dass es für sie wie so ein Trauerprozess war. Und sie hat in dem gleichen Jahr, ich glaube, das war 2022, aufgehört, als die, wie heißt sie denn noch? Der Name liegt mir auf der Zunge. Auf jeden Fall eine Tennisspielerin hat in genau dem gleichen Jahr aufgehört zu spielen, und das war aber eines der besten Spielerinnen, die es jemals gab, also von denen man immer hört. Die wurde auch also ihre Geschichte wurde verfilmt mit Will Smith.
Ach so, keine deutsche. Hier, Dings. Wie heißt sie denn nochmal?
Irgendwas mit S, glaube ich.
Warte, das finden wir jetzt raus. Serena Williams.
Ja, genau.
Ja.
Genau, sie hat in dem gleichen Jahr aufgehört wie Serena Williams, dessen Geschichte sogar verfilmt wurde in dem Film King Richard. Und das ist natürlich auch ein bisschen bitter, denke ich mal, wenn du aufhörst und es sich halt gar nicht so viele Leute um dich sich so interessieren, weil gerade die Tennisspielerin schlechthin gerade auch aufhört mit ihrer Karriere.
Okay.
Und ja, es ist total interessant. Was mich am meisten bei ihr so fasziniert und weswegen ich sie so ganz inspirierend finde, ist einfach
Andrea Pev. Wie heißt
Petkovic.
Die, ne? Okay, die meinst du gerade, ne?
Genau, Andrea Petkovic, die finde ich total inspirierend, weil sie, ich glaube, sie hatte zwei Lebensziele. Ich hätte es mir besser aufschreiben sollen. Ich glaube, das eine war der Grand Slam oder so. Oh Gott, nagelt mich nicht fest, ich bin gar nicht so im Tennis-Ding drin, aber eines der Turniere schlechthin wollte sie auf jeden Fall gewinnen, hat sie nicht geschafft. Und ein anderes Turnier wollte sie, glaube ich, auch gewinnen, was sie auch nicht geschafft hat. Und sie hat ihr ganzes Leben quasi mit Tennis verbracht und also ihr soziales Leben, ihr Familienleben komplett hinten angestellt, was du für diesen Sport halt machen musst, wenn du da erfolgreich sein möchtest. Und hat da noch nicht mal die Ziele erreicht, die sie erreichen wollte und musste aufhören, weil sie einfach zu alt in Anführungszeichen war für den Sport. Also mit Mitte 30 bist du halt einfach nicht mehr nicht so leistungsfähig wie die Anfang 20-Jährigen.
Ja.
Da gibt es auch Studien zu und ja, sie musste dann oder ja, sie meinte, sie wollte nicht aufhören, aber ich glaube, irgendwann musst du es halt oder die Vernunft oder so, keine Ahnung. Und sie hat es nicht geschafft. Und dann aber den Kopf nach oben zu halten und zu sagen, das Leben geht weiter und ich versuche jetzt irgendwie anders damit umzugehen und so, finde ich so inspirierend. Und sie kann auch wunderbar schreiben. Also sie hat einen ganz schönen Schreibstil, den finde ich auch ganz bemerkenswert tatsächlich, weil sie einfach ja keine Autorin so ist. Mhm. So, aber sie schreibt richtig, richtig schön. Ist, glaube ich, auch Kolumnistin bei der Zeit, aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher.
Okay, also das heißt, die hat mit Schreiben schon auch was zu tun.
Genau, aber trotzdem, und ich finde das so, ach, diese Frau ist unfassbar inspirierend und ich kann das eben empfehlen, falls man da noch einen Termin für bekommt, die Lesung, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch in ein paar Städten ist, da hinzugehen und sich das mal so anzuhören. Und sie hat auch so eine ganz positive Ausstrahlung, die ist so vom Mensch her als Fach auch schon so richtig inspirierend. Und da dachte ich auch, irgendwie ist es so cool, mal so eine Geschichte zu hören.
Ja.
Und nicht immer die Erfolgsstories und wie man so klein angefangen hat und wie hart das Leben war und bis man das geschafft hat und das war das Ziel und das muss ich erreichen. Sondern eben auch eine Person, die genau das Gleiche durchgemacht hat mit anderen Voraussetzungen, aber wo es eben nicht ganz gereicht hat, dieses Ziel zu erreichen.
Ja.
Und dann aufhören muss, bevor sie es erreicht hat, erreichen konnte. Und dann aber auch das zu verarbeiten, halt, dass so die erste Hälfte deines Lebens quasi nur Tennis gewidmet war. Und jetzt musst du das halt für die zweite Hälfte deines Lebens irgendwie verarbeiten und damit klarkommen, dass es eben nichts geworden ist und so. Aber dass es nicht das Ende deines Lebens ist, sondern dass es weitergeht. Nichts,
also war ja eine gute Tennisspielerin, ne?
Sehr gute.
Sie das, war unter der Top 10. Das, was nichts geworden ist, war halt, dass sie zwei Ziele halt nicht erreicht hat, die sie erreichen wollte.
Genau.
Aber
was, glaube ich, aber auch in diesem Leistungssport schon echt ein Ding ist. Ich meine, klar, kann das nicht jeder schaffen, so, sonst würden das ja alle machen. Aber du opferst, also was heißt opferst, aber du nutzt deinen ganzen Lebensinhalt, deine ganze Energie für diesen einen Sport und für diese Ziele, die du dir so krass steckst und die haben ja auch Disziplin und so, das zeigen die ja. Dadurch, dass sie überhaupt schon in der Top 10 sind und dann schaffst du es nicht. Also ich finde das so, das hat mich irgendwie voll inspiriert und da dachte ich auch so, ja, das ist halt eben.
Also sie hatte trotzdem so einen positiven Vibe mitgebracht voll. Und so, ne? Und,
also sie schreibt ja eben über diesen Abschiedsprozess und eben, das ist nicht gut. Also sie meint auch, das ist kein Feel-Good-Book. Also das Buch sollte man nicht lesen, wenn man eh schon niedergeschlagen ist und so, weil sie meinte, ich ziehe euch so richtig runter. So, also das ist halt einfach ein Trauerprozess, den sie da beschreibt. Und das musste sie auch für sich erstmal anerkennen, dass es Trauer ist und nicht irgendwie eine depressive Verstimmung oder so, weil sie ganz lange Zeit nicht wusste, was mit ihr los ist und so. Und dann hat sie das irgendwann verstanden. Ja, sie nimmt ja gerade Abschied. Und jedes Mal, wenn sie auf dem Match war und so, das ist das letzte Mal mit dieser Spielerin oder mit diesem Match oder so. Und dass jedes Mal, wenn sie gespielt hat, diesen Abschied hatte davon. Mhm. Und das fand ich irgendwie so total reflektiert und unfassbar schön zusammengefasst. Und sie hat ja ein wirklich großes Talent auch zum Schreiben. Deswegen denke ich mal, wird sie ihre Karriere in einer anderen Art und Weise weitergehen und machen. Ja. Weiß ich nicht.
Wie bist du denn überhaupt, also du erzählst ja eigentlich nie vom Tennis. Wie kam das denn dazu, dass du jetzt auf eine Tennislesung gehst?
Ja, tatsächlich bin ich einfach mitgefangen oder wie nennt man das? Nein, mein Freund ist ein riesen Tennis-Fan und spielt auch selber Tennis. Und wir waren witzigerweise 2022, wo sie aufgehört hat mit dem Tennis, da waren diese US Open oder wie die heißen, also auch so ein richtig großes Tennisturnier, eben in der US, also, ne? Und wir waren eben auch gerade da. Also wir waren gerade in Amerika und haben uns sogar Matches im Fernsehen angeschaut. Ah. Leider haben wir sie verpasst, weil sie recht früh da rausgeschieden ist, leider.
Ah, okay.
Aber wir hatten Serena Williams, weiß ich gar nicht, ob wir ein Match mit ihr da noch gesehen hatten. Aber es war witzig, weil ich das gar nicht wusste. So, und jetzt im Nachhinein denkt man sich, ach krass, wir waren ja auch gerade in Amerika, als sie gerade da war.
Ja.
Genau, und mein Freund ist da eben ein Fan von, und dann hatte sie, glaube ich, mal bei Tommy Schmidt, da hatte irgendwie so eine, ach doch, das war doch seine Show, die er hatte, da hat er sie mal eingeladen, und da war sie auch schon so mega von der Ausstrahlung her, so eine richtig coole Person, und daraufhin haben wir da ein bisschen mehr geschaut, und da war sie in der Talkshow bei NDR oder so, und saß da einfach neben Olaf Scholz in der Talkshow. Voll witzig.
Okay.
Und da hat sie gesagt, dass sie eben eine Lesung hat. Und dann haben wir direkt gecheckt, wo wir sie als nächstes sehen können. Genau.
Naja, gut. Also dann hatte sie ja auch schon ein paar bekannte Auftritte und so. Und wird ja jetzt in Zukunft.
Also ich denke auch, dass viele Leute damit was anfangen können.
Ja.
Aber ich hätte es auch nicht unbedingt gewusst. Aber das ist, also auch für Menschen, die jetzt nicht mit Tennis viel zu tun haben, also sie hat auch gesagt, sie wollte kein Tennisbuch schreiben, sondern es geht eigentlich vielmehr, glaube ich, auch darum, wie es ist, mit etwas zu enden, was ein Lebensinhalt von einem war, jahrelang so. Und ich finde das einfach mega cool, dass es eben dieser Fakt ist, dass sie es eben nicht geschafft hat. Also dass man eben nicht diese typischen Erfolgsstories hat, sondern eben sozusagen knapp dran vorbei ist und dann aber enden muss und nicht mehr die Chance hat, das überhaupt noch mehr zu erreichen und dann aber damit abzuschließen und sagen, ist in Ordnung, für mich ist das jetzt fein und so und ich kann damit abschließen.
Ich kann mir vorstellen, dass insgesamt, also dass das auch gerade nochmal von dir vielleicht auch so ein Impuls ist, dass es, glaube ich, insgesamt voll interessant ist, wenn man sich mal so solche Sachen von SportlerInnen oder KünstlerInnen durchliest. Ich musste jetzt gerade zum Beispiel auch an Phil Collins denken, der ja eigentlich Schlagzeugspieler war. Der hat ja bei Genesis Schlagzeug gespielt und dann konnte er halt nicht mehr Schlagzeug spielen, weil er, ich weiß gar nicht, was er an den Händen hatte. Jedenfalls konnte er nicht mehr Schlagzeug spielen.
Mhm.
Und ist dann halt ja nur Sänger gewesen. Aber es war für ihn natürlich auch eine harte Zeit, dass er halt dann kein Schlagzeug mehr spielen kann. Und das wäre, also keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ob er dazu irgendwas rausgebracht hat, wie er das verarbeitet hat oder sowas, wie man irgendwie damit umgehen kann und dann auch noch anders, also er hat es ja dann irgendwie anders geschafft, noch so seine Passion rauszubekommen und ich glaube, da kann man auch richtig viel Inspiration von solchen Menschen bekommen.
Vor allem, also wie gesagt, ne, Andrea Petkovic, das war mir lange Zeit gar kein Name, weil ich einfach keine Tennis also ich habe Tennis einfach nicht verfolgt.
Mhm.
Und jetzt, wo sie ja damit endet und darüber schreibt und dann aber auch in Talkshows eingeladen wird, wegen ihrem Buch jetzt in dem Fall, und dann quasi als Autorin ja eingeladen wird und ehemalige Tennisspielerin, hat sie wieder eine neue Zielgruppe eröffnet und so. Also sie hat ja, ihre Karriere endet ja nicht direkt, sondern sie switcht sich ja eigentlich nur in einen anderen Bereich über. Und wie gesagt, ich bin kein Tennis-Fan so an sich jetzt so. Ich finde es schon spannend, Tennis mir anzuschauen, aber ich verfolge das jetzt nicht aktiv. Aber das so sie und ihre Leidenschaft und ihre, wie sie so, die Ausstrahlung von ihr ist auch so cool. Also so richtig, die ist so klar und reflektiert, wie sie auch spricht und auch so witzig dabei. Das ist total cool, das so anzusehen. Und da habe ich noch gedacht, es macht richtig Sinn, Menschen so Menschen, sich so Bücher davon zu lesen, zur Lesung zu gehen, die einen inspirieren, die irgendwie ein interessantes Leben hatten. Und so eine Lesung, habe ich auch noch mal gedacht, das ist eigentlich etwas, was man viel öfters machen sollte, weil du den Menschen viel näher kommst, als wenn sie irgendwie ihr Setup spielen auf der Bühne oder so. Mhm. Weil das meistens auch immer gedacht, noch so ein Austausch am Ende ist.
Ja, ich habe früher auch mal gedacht, so Lesung, ja, weiß ich nicht. Ich kann doch das Buch lesen, wieso soll ich jetzt auf eine Lesung gehen? Aber wie du gerade sagst, nimmt man da richtig viele coole Sachen ja. noch bei mit.
Sorry, ja, den spürt einfach auch von der Person so, ja. finde ich. Ne? Also diese Menschen kennenzulernen. Wir waren ja damals auch bei Kirmes im Kopf auf der Lesung. Und das war ja auch, weil die sitzen da ja nicht nur und lesen einfach vor, sondern die unterhalten sich ja dann auch genau. nochmal und dann geht nochmal ein anderer Input rein und vielleicht werden Fragen gestellt oder am Ende kannst du meistens ja noch eine Signierung in das Buch reinmachen lassen, haben wir auch gemacht und dann kann man nochmal ein Foto mit der Person machen und das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, das ist so richtig cool, habe ich nochmal festgestellt, dass Lesungen einfach richtig geil sind.
Ja und dass einen auch dann solche Menschen einfach so inspirieren, ja. weil sie so einen vollen Vibe einfach auch
richtig.
Mitbringen.
Richtig. Ja. Richtig, ja.
Und ich glaube, das ist halt auch irgendwie voll wichtig. Ja. So, sich auch mit Menschen zu beschäftigen oder die von denen, deren Spirit mal mitzubekommen, die halt einen coolen Spirit haben. So.
Genau. Ja. Man sagt ja immer, man ist so die Schnittstelle, nee, der ja, irgendwie so der Querschnitt von den 5 Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt.
Ja.
Und ich glaube, man kann das auch ganz gut künstlich erweitern, indem man eben auch versucht, viel von Menschen zu konsumieren, sei es Podcasts.
Auf jeden
Bunte
Fall.
Bunte Tüte, ihr könnt mit uns abhängen. oder auch ja, Videos oder so. Da kriegt man natürlich nicht den ganzen Input einer Person mit. Das ist klar, das ist ja. immer nur so ein Ausschnitt. Aber ich habe auch immer das Gefühl, dass man schon so ein bisschen die Sichtweise solcher Personen mehr reflektiert und anerkennt und dann auch sich darüber im Klaren ist, dass andere Menschen halt auch mal ganz anders ticken als man selbst ja. und das ja für sich dann so ummünzen kann und so überlegen kann, ach, das ist ja eigentlich ganz interessant, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und das wird man ja sonst gar nicht hinbekommen, wenn man diese Menschen nicht irgendwie konsumieren könnte, sage ich jetzt mal. Also ja. durch YouTube und Podcasts und was weiß ich nicht alles, wird es uns ja heutzutage sehr einfach gemacht, viele Tipps und Lebenserfahrungen von Menschen uns anzuhören, die man sonst so nicht bekommen würde.
Denke ich auch. Und da muss ich auch direkt an eine Podcast-Folge, ich glaube, das war noch Sprachnachrichten mit Jaco, denken. Ich hatte letztens mal wieder angefangen, mir so die ersten anzuhören und da hatte sie auch drüber gesprochen, wie wichtig es ist oder was für einen Unterschied es machen kann, dass man aktiv guckt, welche Inhalte man halt konsumiert und auch über Social Media halt ja. die Sachen aussortiert, die einem nicht gut tut und eher Sachen konsumiert, die einem gut tun, weil es ja auch so viele gibt, die sich halt irgendwie Leute auf Instagram oder anderen Social Media Plattformen angucken, die, weiß ich nicht, super schlank sind und Beauty-Sachen machen oder und wenn es in die Gym-Szene geht oder was weiß ich und also das kann einen ja auch eher positiv beeinflussen, dass man halt irgendwie oder reisen oder so, wenn das halt für einen irgendwie positive Sachen hervorbringt, dann ist das ja auch gut, wenn man sich so für die Person freut oder selbst irgendwie das als Vorbild sieht. Aber es gibt ja auch viele, für die das eher runterzieht, weil sie vielleicht neidisch auf die Reisen sind oder halt seinen eigenen Körper schlechter bewertet, weil man einen anderen Körper auf Social Media sieht, den ja, man eher haben möchte genau. oder so. Und dass man sowas ja auch voll aktiv beeinflussen kann und halt selber dann guckt, es gibt so viele Instagram-Kanäle auf so viele Kanäle auf den Social Media Plattformen, ich will jetzt nicht immer nur Instagram sagen, die halt zum Beispiel auch so Sachen machen wie, keine Ahnung, Körperfigur, aufgeblähter Bauch oder gefaked oder so richtig hingestellt, dass es halt genau. schlank aussieht und so und dass es halt so voll die Unterschiede machen kann und dass viele halt auch ihre Speckröllchen zeigen und sagen, hey, das ist cool oder ja. ihre Behaarung und was weiß ich. Und sowas konsumiere ich schon sehr lange, weil mich irgendwie diese anderen Sachen nicht so interessiert haben, glaube ich. Und ich auch so einer, habe ich erst im Nachhinein mitbekommen, einer der wenigen war, die sich bei Instagram eher dafür interessiert, sich weiterzubilden. Also ich habe mir ja auch voll viel von Mädelsabende reingezogen und ganz viele Funkkanäle. Und ich bleibe eher bei Instagram längere Zeit hängen, wenn ich so Posts habe, wo ich mir so viele Infos durchlesen kann,
ja.
Wo andere so sind, hä, da habe ich gar keinen Bock drauf, das überspringe ich und ich gucke mir dann eher andere Sachen an, die dann vielleicht runterziehen. Deswegen war das bei mir erst so ein Change. Ach so, okay, solche Sachen konsumieren andere. Aber genau, das habe ich dann wahrscheinlich schon längere Zeit unterbewusst gemacht. Und dass sie halt meinte, damit kann man halt übelst den Unterschied auch machen.
Voll.
Und sich halt wieder Leute reinholen, die einen inspirieren und die man gut findet.
Genau.
Deswegen ist das ja eigentlich dann auch nochmal zusätzlich ein Reminder, nicht, also Lesung, richtig cool, aber dass man es sogar auch im Alltag einbringen kann, indem man mal seine Leute oder Kanäle neu
das
ordnet.
War auch beim Workshop von Free, also von Jaco Wusch, wo ich war.
Wir reden sehr viel über sie.
Ja.
Kleine Fans.
Ja, weil sie auch mega inspiriert ist. Sie hat so ganz andere Sichtweisen als ich. Also was heißt andere Sichtweisen? Aber sie ist ein anderer Typ Mensch, so herum. Also sie traut sich Dinge, die ich mich nicht traue. Und deswegen finde ich das, glaube ich, immer so voll inspirierend.
Mhm.
Und da ging es auch um dieses Thema Konsumverhalten ändern und so, weil eben dieses, was du genau das, was du angesprochen hast, ist, wenn man unzufrieden mit seiner Figur ist und sich aber die ganze Zeit auch nur mit dem Wunschbild zuballert auf Social Media, was man gerne hätte, dass man sich dadurch halt noch unwohler fühlt, weil man das selber noch nicht erreicht hat oder nicht erreichen kann. Für ich geht das auch gar nicht.
Ja. Und weil man auch nur das kennt. Ich kenne ja zum Beispiel, weil ich das jeden Tag auf Social Media sehe, halt ganz andere Körperfiguren, weil die mir halt alle reingespült werden und andere sehen das dann halt nie.
Ja.
Und dann ist es natürlich auch ungewohnt. Für mich ist zum Beispiel auch nicht ungewohnt, Frauen mit Achselbehaarung zu sehen. Das ist für mich jetzt mittlerweile normal, weil ich das immer öfter sehe. So.
Ja. Genau, und da gab es auch eine Person, die gesagt hat, ich habe das konsequent aussortiert und habe halt Menschen, bin ich bewusst gefolgt, die eine ähnliche Statur und Körperform haben wie ich. Und dann hast du dieses Zugehörigkeitsgefühl vielleicht auch eher. Oder du findest die Menschen auch total inspirierend und sagst, boah, die inspiriert mich richtig krass. Und dann geht es gar nicht mehr um irgendwelchen Neidfaktor, weil sie einen anderen Körper hat oder so, sondern dann gibt es nur Energie sozusagen und pusht dich und so.
Ja.
Und das,
ich kann mir vorstellen, dass man dadurch dann auch so dieses Schönheitsideal in seinem Kopf ändert oder anfängt dann auch zu merken, okay, solche Körperfiguren oder was weiß ich, was an dem Körper noch ist, was man an sich selber nicht mag, merkt man, okay, das finde ich eigentlich bei anderen voll schön und man fängt an, das bei sich auch schöner zu finden.
Genau.
Zu dem Thema, also so ein bisschen Social Media und Info und so, hätte ich jetzt sogar noch eine passende Süßigkeit.
Oh ja, dann hau mal raus.
Ich habe nämlich gestern, wurde mir bei YouTube ein Video reingespielt, was mich total direkt gefangen hat, weil der Titel war How to actually rest if you have ADHD. Und da stand auch irgendwie was mit keine Ahnung, Burnout, Vorbeugen, bla bla bla.
Das ist total witzig, dass du es ansprichst, weil dann habe ich sogar ein Thema, was gleich danach noch anschließen
geil.
Kann.
Geil. Richtig gut. Naja, jedenfalls war das, ist das Video von Hayley Honeyman, die scheinbar auch ADHS-Beraterin nennt sie sich, ist, ne, keine Ahnung, die Sachen nicht zu ernst nehmen. Sie wird da keine, also ich glaube, sie hat da keine Ausbildung gemacht oder so, aber ich glaube, man kann sich ganz coole Videos von ihr angucken. Aber wie wir natürlich immer pflegen zu sagen, wenn ihr richtige Probleme habt und therapiebedürftig seid, ersetzt das nicht mit solchen Sachen. Therapie ist auch wichtig. Aber das fand ich ganz cool, was sie da angesprochen hat. Sie hat gesagt, sie ist dann nochmal in so einen Tunnel gegangen und hat recherchiert, was so zu Erholungssachen, was man dazu noch so finden kann und hat sich irgendwie von verschiedensten MedizinerInnen Dinge durchgelesen und hat dann halt herausgefunden, dass es wohl 7 verschiedene Arten der Erholung gibt und dass es halt wichtig ist, diese 7 verschiedenen Arten auch irgendwie einzuholen, damit man halt nicht immer so ausbrennt.
Mhm.
Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, das Video anzugucken, aber ich habe mir die verschiedenen Arten einmal aufgeschrieben, einfach schon mal, um so ein bisschen vielleicht auch Interesse zu wecken, sich das Video anzugucken. Das können wir ja nochmal verlinken. Und sie hat halt gesagt, es gibt einmal die physische Erholung, was wahrscheinlich viele kennen. Und sie hat auch damit angefangen, so die meisten denken wahrscheinlich so Erholung, ja, Urlaub machen oder sich, wenn man irgendwie kaputt ist nach der Arbeit, dass man sich aufs Sofa legt und da halt erstmal chillt und Fernsehen guckt oder mit dem Handy scrollt und so weiter. Wenn man dann aber da sitzt, was ja auch bei vielen so ist, und dann halt Fernsehen guckt oder so und dann die ganze Zeit aber denkt, oh, du müsstest jetzt aber noch den Abwasch machen oder du müsstest jetzt noch dies machen und jenes, dann ist es halt am Ende gar keine Erholung, weil du halt dich die ganze Zeit voll schlecht fühlst und an Dinge denkst, die du eigentlich besser machen solltest. Und dann machst du in der Zeit, in der du dich eigentlich erholen solltest, eigentlich keine Erholung und dadurch brennst du halt richtig schnell aus. Und das ist halt voll schwierig
das oder kritisch. Das kommt mir sehr bekannt vor aus dem Studium.
Genau. Deswegen, ja, ist es halt irgendwie wichtig, dass man im Alltag auch viel guckt, dass man so diese verschiedenen Erholungsebenen mit einnimmt. Und da ist halt die bekannteste wahrscheinlich die physische Erholung, dass man sich halt erstmal auch irgendwie, wenn man so ausgepowert ist, sich physisch erholt. Und es kann halt auch sein, dass wenn man den ganzen Tag am Rechner sitzt, dass dann eher die physische Erholung auch ist, dass man Sport macht, statt sich irgendwie nur so hinzulegen. Und das habe ich auch, als sie das gesagt hat, musste ich da direkt dran denken, weil ich den Tag davor dann nachmittags, abends auch noch laufen war. Und dann war ich zu Hause und dann habe ich noch gekocht, habe mir halt meine Noise-Canceling-Kopfhörer aufgesetzt und dabei gekocht und dachte so, ey, du hast voll Energie, hast ja gerade voll Spaß dran und so. Und dachte so, hey, das hättest du früher irgendwie nie so hinbekommen. Also es hat natürlich auch was mit meiner Veränderung des Jobs und so weiter zu tun. Aber auch, dass ich nach dem Laufen noch so viel Energie hatte. Und dann musste ich halt an das Video denken und dachte so, ja, aber es ist auch so, dass mir Sport halt auch wieder voll Energie gibt, so, und Erholung. Ja. Und ich merke das ja bei mir auch total, dass ich das halt auch brauche, damit meine Verspannungen irgendwie gelöst werden und dass ich mich dadurch erholen kann. Und das fand ich schon mal irgendwie so eine sehr gute Erinnerung, zu denken, okay, auch wenn du vielleicht dann voll erschöpft bist nach der Arbeit, aber den ganzen Tag nur saßt, dass trotzdem sportliche Anstrengung die bessere Erholung sein kann. Also einfach ausprobieren, ob das vielleicht mehr Sinn ergibt.
Genau das Gleiche hatte ich letzte Woche auch gehabt. Oder diese Woche? Ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war. Aber ich hatte letztens auch genau diesen Moment. Mir ging es richtig scheiße. Ich habe den ganzen Tag nichts geschafft, was ich schaffen wollte. Ich saß vor dem PC und habe so richtig, darauf gehe ich gleich in meiner Bitterkeit ein.
Ah, Bitterkeit, okay.
und war dann so richtig genervt. Und dann war genau das Gleiche, weil ich mir eh vorgenommen hatte, abends zum Sport zu gehen. Und dann dachte ich mir, weißt du was, ich gehe jetzt einfach schon mal ein bisschen früher und bin hingefahren und dachte mir, also weil ich auch wütend war auf mich, dass ich das nicht hinkriege. So, ich war richtig frustriert und dachte mir, ich muss jetzt diese ganze Frustration jetzt im Sport rauslassen. Ich habe dann so, und witzigerweise bin ich gerade in einer Zyklusphase, wo ich schlechtere Leistung im Sport erbringe als in einer anderen Phase.
Da bin ich auch.
Und deswegen war das eigentlich super anstrengend. Und ich war auf diesem Ergometer und dachte mir so, so ein Scheiß, Alter, ich habe keinen Bock mehr. Und habe aber trotzdem einfach die ganze Zeit weiter gestrampelt und gemacht und habe mir halt immer dieses Ziel gemacht, 20 Minuten jetzt einfach durchpowern. Ich habe geschwitzt wie nichts Gutes. Ich dachte mir, oh Gott, die Leute müssen wahrscheinlich alle Meter Abstand von mir nehmen. Also, aber es war mir dann auch vollkommen egal.
Weil die das auch so wahrnehmen und wahrscheinlich alle das bei sich selber denken.
Ja, aber ich habe schon echt geölt. Und dann bin ich an die Geräte reingegangen und dann dachte ich mir, wo es dann so anstrengend wurde, dachte ich so, nee, du machst jetzt einfach weiter. Und ich habe richtig krass durchtrainiert.
Free the emotions.
Genau, und dann danach fühlte ich mich, oh, und dann die Dusche ist dann auch das Geilste, wenn man so richtig geschwitzt hat, dann einfach das alles so abzuwaschen und danach ist man fresh und man fühlt sich richtig wohl und oh, das war genau das, was du beschrieben hast und danach war irgendwie die ganze Welt wieder gut, so, als wäre nie was gewesen. Ja,
das ist so gut, wie Sport sowas ändern kann. Das hat mich aber gerade darauf gebracht, es gibt nämlich auch die emotionale Erholung.
Mhm.
Und dann dachte ich, weil du meintest, warst du wütend und hast ja beim Sport alles rausgebracht, dachte ich, ha, wahrscheinlich hast du dann auch deine emotionale Erholung sozusagen zu dem Zeitpunkt gemacht. Also sie hatte dann auch beschrieben, dass emotionale Erholung halt auch sein kann, dass man mit jemandem, mit einer Person, mit der man sich nahe steht, dass man halt sagt, so, oh, ja, da hatte ich voll die Emotionen und bla, und das muss ich jetzt mal rauslassen, dass man halt das halt so bespricht und sich bei der Person so ein bisschen auskotzt. Oder sie meinte auch, dass ihr das total hilft, dann irgendwie zu journalen und dann halt da die ganzen Emotionen rauszulassen.
Ja, kann ich auch sehr empfehlen, oh mein Gott. Mhm.
Aber über Sport geht es ja auch. Und das ist, also sie hat halt immer so Beispiele gesagt, wie man halt die bestimmte Erholungsart dann, also wie man das umsetzen kann, die Erholung zu holen. Und ich glaube auch, dass man da auch manchmal mehrere Fliegen mit einer Klappe, genau. Ich bin so schlecht in diesen Sprüchen. Schlägt, ne?
Ja, genau.
Und dass es ja auch gut sein kann, dass das bei dir auch dann irgendwie noch die physische Erholung war oder mentale.
Oh, super.
Ja, genau. Also, wie gesagt, es gibt die physische, dann gibt es auch noch die mentale und die emotionale und das sind wohl zwei unterschiedliche. Also mentale Erholung kann halt eher einfach sein, dass man versucht, irgendwie ruhiger zu werden und ich weiß gar nicht, was sie da für Beispiele hatte. Guckt euch einfach das Video an, aber der Unterschied zu dieser emotionalen Erholung ist halt, dass man wirklich sagt, okay, ich lasse jetzt meinen Emotionen mal Freiraum und lass das alles raus, was sich emotional irgendwie jetzt in letzter Zeit sich so aufgestaut hat und so. Genau, alles Mögliche. Dann
das finde ich übrigens, sorry, aber dieses den Emotionen Raum lassen und dass das mal in Ordnung ist, das zu spüren.
Ja.
Das finde ich so schwierig, weil ich, wenn ich traurig bin oder wütend oder keine Ahnung, war ja wütend, ich meine, das ist so ein krasser Impuls, den gibt man meistens schon nach.
Wobei es viele Frauen ja auch gelernt haben, Wut
das zu unterdrücken.
Zu unterdrücken oder zum Beispiel eher zu weinen bei Wut, weil den halt so internalisiert wurde, dass sie eher nicht.
Wut heule ich auch ganz gerne.
Ja.
Auf jeden Fall dieses Weinen. Ich habe das schon oft erlebt bei mir selber, dass ich geweint habe und dann innerlich gedacht hätte, Nadine, jetzt reißt dich zusammen. Anderen Menschen geht schlechter als dir. Das ist jetzt kein Weltuntergang und so. Und dann musste ich mich aber wieder aktiv daran erinnern. Es ist jetzt in Ordnung, du spürst es gerade, jetzt lass es einfach mal raus. Weil wenn man das dann unterdrückt und sagt, okay, jetzt reiß dich zusammen, das ist nicht so schlimm, halt das jetzt zurück, dann hat man das quasi eigentlich nur aufgestaut. Also es ist dann nicht raus.
Genau.
So. Und dann hat man das immer noch in sich, aber es ist nicht draußen. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass man sich dann auch erlaubt, wenn denn das unangenehm ist, weil gerade die Situation einfach nicht gut gegeben ist oder so, dass man sich das dann aber auch erlaubt, wenn man zu Hause mal alleine ist und abends manchmal, als Kind hatte ich das öfters, dass ich manchmal nachts abends vorm Schlafengehen geweint habe und ich wusste gar nicht warum. Und ich kann mir vorstellen, dass es sowas ganz Natürliches auch manchmal ist, dass man das als Erwachsene aber dann irgendwie...
Dass da dann endlich mal die aufgestaute Energie raus musste, nämlich die Emotion.
Ja. Und dass man das als erwachsene Person vielleicht so auch unterdrückt oder so.
Ja,
aber dass man genau solche Situationen, wo man alleine ist und Ruhe hat und dann Sachen hochkommen, dann auch mal wirklich Platz lässt.
Ja.
Ich glaube, Teddy Teclebran hat das auch mal gesagt. Es ist total wichtig, Emotionen einmal zu fühlen. Also gar nicht so zu bewerten, sondern einfach wahrzunehmen und dann einfach mal das durchzuleben und dann auch Wut und Trauer da sein zu lassen und sich richtig auszuheulen. Und danach ist auch wieder gut und so.
Ja.
Das finde ich total bemerkenswert, weil es klingt so einfach, aber ich habe das schon ganz oft bei mir bemerkt, dass es schwierig ist, ja.
Und ich musste auch gerade daran denken, dass es ja echt so ist, wie wenn man die Emotionen nie rauslässt, dass es irgendwie sich immer weiter anstaut und vielleicht kann man sich vorstellen, wie als hätte man so einen Staudamm, der immer weiter gefüllt wird und irgendwann musst du den halt einfach mal Raum lassen. Und wenn du es halt immer wieder sagst, okay, jetzt muss ich die Energie mal wieder rauslassen, sonst staut sich das zu viel. Ja, vielleicht kann man sich das dadurch noch besser verbildlichen im Kopf und besser dran erinnern.
Für manche Menschen ist das vielleicht ganz gut, das mal so bildhaft sich vorzustellen.
Ja, genau. Mhm.
Ja.
So bei der nächsten Erholungsart hat sie gesagt, dass das speziell so für ihre neurodivergenten Menschen ist. Also es ist auch für alle wichtig, aber die vielleicht nochmal am ehesten, nämlich die sensorische Erholung. Dass wenn man halt so viele Reize im Tag hatte, dass man halt auch aktiv guckt, dass man sich dem auch mal wieder entfernt und guckt, okay, wie kann ich jetzt meine Sinne so erholen lassen, dass ich halt wieder aufladen kann und wieder mich neuen Reizen aussetzen kann. Also weiß ich nicht. Binaural Beats oder Stress Relief Musik auf die Ohren.
Was für Dinge? Du meinst so Rauschgeräusche oder sowas, ne?
Ja, es gibt Also Binaural Beats heißt das, binaural wird es geschrieben. Das sind so Arten von Liedern, die es eigentlich YouTube, Spotify überall gibt. Da gibt es auch ganz viele Listen von Binaural Beats, Deep Sleep und Stress Relief und Anxiety, okay. Bla bla bla. Und die sind irgendwie von den Geräuschen so, dass da auch immer so kleine, feine irgendwas, Dinge passieren in den Liedern, dass du erstens gar nicht so großartig an irgendwas anderes denken kannst und sich das in der Wellenform, glaube ich, irgendwie so eingespielt ist, dass dich das halt automatisch, also in der Musikwellenform, dass dich das automatisch auch irgendwie mehr runterbringt. Mir hatte das zum Beispiel voll viel gebracht, als ich geflogen bin, weil ich da ja auch Angst vor habe und dass mich das halt voll beruhigt hat. Und wenn ich so richtig überreizt bin und meine Gitarrenliste mir auch nicht mehr so gut hilft, weil ich irgendwie komplett so Entspannung brauche, dann hilft mir das immer voll gut.
Mir hilft Regengeräusche extrem gut.
Genau, das hilft dir ja sehr gut. Ich habe das schon öfters probiert und ich denke mir so,
nee. Echt?
Nee. Mir sind da zu viele hohe Töne dabei. Ich reagiere sehr empfindlich auf so hohe Töne. Deswegen kann ich auch so reine Klavier-Pianomusik, wo nicht noch Rauschen irgendwie mit dabei ist, wo so Streicher sind oder so, kann ich mir auch nicht anhören.
Ach, voll interessant.
Weil mich das, erstens lenkt mich das zu sehr ab. Also für mich ist das gar keine Fokusmusik. Und irgendwie, ja, stören mich so hohe Geräusche zu schnell.
Also falls es jemanden interessiert, der gerne Regengeräusche hört, es gibt ja die App Calm. Das ist ja eigentlich auch so eine Meditations-App und auch zum Einschlafen. Ich habe sie mir mal runtergeladen, weil sie mir empfohlen wurde. Und ich muss sagen, ich habe da nicht viel von benutzt und komme da auch nicht so ganz so gut mit klar. Aber wenn man die öffnet, man kann dann das sich schon mal so einstellen. Gibt es zum Beispiel Bachgeräusche, Vogelgezwitscher, Wellenrauschen, aber eben auch Regen. Und manchmal, wenn man sie anmacht, diese App, dann geht das automatisch an.
Ja.
Und du musst jetzt nicht extra dir erstmal ein Lied raussuchen, was das Regengeräusche hat. Das mochte ich
bei der App auch immer voll gerne.
Und dann hast du direkt Regengeräusche an. Und das ist auch bei der freien Version, die man nicht bezahlen muss. Und dann kannst du dir auch einen Schlaftimer auf eine Stunde oder so stellen. Und ich habe das permanent an. Wenn ich lerne, beim Studium, letztens beim Einschlafen, wo ich diese Probleme hatte, habe ich dann auch irgendwann Regengeräusche angemacht. Und ich merke das dann immer richtig, wie genau was du beschrieben hast, dieses... Ich fahre runter, ohne dass ich das so aktiv möchte oder will oder so. Es passiert dann einfach.
Ja,
dass,
mega gut.
Dass ich ruhiger werde.
Ich hatte da immer diesen Wolkenbruch oder so, hieß das, glaube ich, hatte ich da mal an. Das fand ich auch immer richtig entspannend.
Ah, stimmt, ja, okay.
Genau, dann jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. die nächsten sind noch kreative Erholung, dass man vielleicht auch irgendwas Kreatives macht, was nicht mit der Arbeit auch zu tun haben muss oder so. Also es kann ja sich auch ganz unterschiedlich darstellen in Kochen, malen, stricken.
Oh, witzig.
Was weiß ich?
Ich habe gestern angefangen, wieder zu häkeln.
Ah ja, sehr gut. Dann die soziale Erholung. Das kann halt auch sehr unterschiedlich sein. Sie meinte zum Beispiel, sie ist halt sehr gerne im sozialen Kontakt und kann sich auch soziale Erholung durch enge Menschen aus ihrem Umfeld holen. Und ich merke, dass das bei uns zum Beispiel auch der Fall ist. Mhm. Aber bei anderen ist es vielleicht auch so, dass sie halt sagen müssen, okay, ich habe 3 bis 4 soziale Termine in der Woche. Mehr kann ich nicht machen, weil das für mich zu viel ist und ich mich dann wieder erholen muss. Das kann halt auch sehr unterschiedlich sein.
Ja.
Und die spirituelle Erholung, dass man halt irgendwie vielleicht guckt, dass man Yoga macht, Meditation, Dankbarkeit, was weiß ich, irgendwie mehr sich mit sich selber irgendwie verbindet und irgendwie so.
Ja.
Und da musste ich auch dran denken, als ich mir das Video angehört habe, dass ich so dachte, ey, deswegen tun uns die Podcast-Aufnahmen auch so gut, weil das für uns auch immer so eine
soziale Erholung
genau,
ist.
Genau, so eine soziale Erholung, aber ich glaube auch eine emotionale Erholung, weil wir da ja auch viel drüber reden, so was beschäftigt uns gerade, dass man sich ein bisschen auskotzt und über bestimmte Gefühle redet oder versucht gemeinsam irgendwie auf andere Lösungen oder was weiß ich zu kommen und so. Und ja, da sind, glaube ich, auch so mindestens 2, 3 Erholungen auch schon mit bei. Und ich fand das so witzig, weil bei mir da direkt so ein paar Aha-Momente kamen, als ich mir das Video angeguckt habe, dass ich so dachte, ah, und deswegen tut das immer so gut mit der Podcast-Aufnahme oder deswegen sollte ich auf jeden Fall regelmäßig weiterlaufen gehen oder tanzen oder so. Und jetzt, wo ich das so mehr im Kopf habe, Hab gestern auch direkt drüber nachgedacht, okay, was für eine Erholungsart ist jetzt gerade für dich wichtig? Was solltest du jetzt machen, statt irgendwie die ganze Zeit dann nur noch auf dem Handy zu sitzen und so? Ich glaube, wenn man das so richtig verinnerlicht hat, dann geht das auch nochmal besser rein.
Ja, das ist echt cool, das mal so aufgelistet zu bekommen, was es da so alles gibt, weil man ja eigentlich so intuitiv ja eigentlich auch schon wüsste, rein theoretisch, dass einem vielleicht jetzt Sport gut tun könnte, aber die Motivation nicht da ist oder so. Ja. Aber das dann nochmal jetzt so zu wissen, ja, es ist eine Art Erholung, die man macht und danach geht es dir auf jeden Fall besser.
Oder
das
bewahrt dich davor, auszubrennen. Ja, ja, genau.
Oh Gott. Ja, also das ist ja auch immer dieses Ding beim Studium, weiß ich noch. Da war genau dieser Punkt, den du am Anfang gemeint hattest, dieses, man sitzt auf dem Sofa, aber kann nicht abschalten, weil man die ganze Zeit im Kopf hat, ich muss ja noch dies und das und jenes machen. Mhm. Das war im Studium bei mir extrem. Ich konnte gar nicht eine Pause genießen, weil ich eigentlich die ganze Zeit überlegt habe, du musst noch das und jenes machen.
Ich glaube, ich habe da gar nicht an Pausen gedacht.
Nee, es war ganz, ganz furchtbar. Ja. Und das ist immer so auch der erste Tipp, den ich für alle Studierenden da draußen geben kann, ist halt, sich wirklich Pausen zu nehmen und sie auch wirklich aktiv zu nutzen und vielleicht auch einen ganzen Tag in der Woche, so einen Sonntag oder so, sich zu sagen, da mache ich nichts für die Uni. Kategorisch einfach nein, damit man überhaupt sich diesen Termin auch mal einplant, dass man auch weiß, da habe ich mal Zeit für mich. Und dann auch, wenn man jetzt so einen Sportverein drin ist oder so, dass man diese Termine dann nicht absagt, weil man sagt, oh, ich muss jetzt noch was für die Uni machen, sondern dass man sagt, nee, das ist ein Pflichttermin und den muss ich machen, damit man überhaupt funktioniert und zum Beispiel.
Genau, damit ich überhaupt die Sachen, die ich noch machen muss, dann auch erfüllen kann.
Mit neuer Energie ja auch, ne?
Genau, weil also gerade solche Termine wie Sport machen, da kannst du ja auch viel einfacher abschalten und nicht die ganze Zeit daran denken, ich muss jetzt noch dies und jenes machen, als wenn du auf dem Sofa sitzt und halt, keine Ahnung, einfach nur Fernsehen guckst.
Ja, ich fühle mich danach auch meistens schlecht, muss ich sagen, wenn ich so einen Tag hatte, wo ich irgendwie zu nichts mich aufraffen kann und dann eigentlich nur auf dem Sofa versacke, dann fühle ich mich auch einfach nicht erholt. Also, was du auch meintest, ne? Dann ist irgendwie so der Tag vorbei und man denkt sich so, toll, nichts geschafft. So. Aber wenn ich stattdessen vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, spazieren gegangen wäre, rausgegangen wäre oder sowas, dann hätte man zumindest noch dieses, ah, aber ich habe ja heute die Sonne genossen oder so irgendwie.
Ich kenne das auch, deswegen kann ich das auch gar nicht irgendwie vormittags schon, wenn man jetzt so wirklich eine Zeit hat, man ist krank oder frei, was weiß ich, und dann schon vormittags anfangen, Film zu gucken und dann so 2 bis 3 Filme am Tag gucken, wenn ich das mal mache. Also mein Freund kann das ganz gut und ich beneide ihn aber auch darum, wie gut er auch entspannen kann und einfach mal chillen kann und irgendwelche Sachen daddeln, was weiß ich. Aber wenn ich das mache, ich fühle mich dann so richtig eklig und kacke und ich weiß auch nicht, es fühlt sich einfach nicht richtig an, so viele Filme am Tag geguckt zu haben. Dann bekomme ich auch richtig schlechte Laune. Vielleicht hat das auch ein bisschen was mit ADHS zu tun.
Ich glaube auch dieses körperlich Aktive, das ist ja bei ADHS ja eigentlich auch das Ding. Und wenn man jetzt den Tag nicht, dass wenn man den Tag so sich nicht bewegt hat, dass die innere Unruhe vielleicht dann dadurch auch stärker wird und dass man dann am Ende halt ja keinen Ausgleich so richtig gefunden hat.
Ja.
Ich kriege auch richtig schnell Rückenschmerzen, wenn ich zu lange in irgendeiner Position bleibe. Also das ist wahrscheinlich jeder Mensch und so, aber mit meiner Skoliose ist das noch ein anderes Ding. Dass wenn ich einen Tag auf dem Sofa gegammelt habe, ey, das merke ich aber richtig im Rücken, dass da was nicht so gut ist.
Mhm.
Deswegen, ja.
Ja, ich merke das auch immer in meinen Verspannungen, wenn ich hasse das. Also das ist eigentlich, glaube ich, das Nervigste, wenn ich erkältet oder krank bin, dass dann halt meine Verspannungen immer so krass schmerzen. So, wir sind jetzt schon recht weit, deswegen kommst du jetzt noch schnell zu deiner Süßigkeit, die
schnell
da
zu passt. Sonst muss ich da das nächste Woche an. Also, weiß nicht. Hattest du noch eine Süßigkeit sonst?
Nö.
Okay, also ich habe nämlich noch eine Bitterkeit mitgebracht und das ist mir nämlich letztens aufgefallen. Ich habe es jetzt unter dem Stichwort Arbeitsparalyse eingebucht, aber ich weiß überhaupt nicht, ob es das überhaupt gibt.
Bestimmt,
ich habe irgendwie so gedacht, ja, es, irgendwie spricht es das aus, was so wie ich mich fühle. Denn ich habe das öfters und ich weiß eben nicht, ob das an der ADHS liegt oder ob das was total Normales ist. Ich denke aber, dass es bei Menschen mit ADHS eher häufiger auch vorkommt, dass ich mich in Situationen, also wenn ich arbeite, feststecke und dann keine richtigen Gedanken mehr hinbekomme. Beispiel, ich habe einen kreativen Prozess. So, ich mache ja gerade eine Weiterbildung, UX-Design. Und falls jemand nicht weiß, was das ist so quasi Webseitendesign, Interface-Design, solche Sachen.
So von Apps und so.
Genau, aber halt nicht nur, wie es aussieht, sondern eben auch die Struktur dahinter, also wie was zusammengehört und so.
Wie man halt es für den Nutzer oder die Nutzerin möglichst intuitiv gestalten kann, dass es genau. halt sich gut anfühlt, die App zu nutzen, ne? Ja.
Genau, und da eben aber auch mit Websites und solche Sachen. Ja. Und da hatte ich jetzt so einen Prozess und dann hieß es erst Scribbles, dann diese Sache, dann das und das und dann am Ende so. Und ich bin da richtig durcheinander gekommen. Und ich habe jetzt hier so ein Beispiel, also wenn ich jetzt so einen Prozess habe, zum Beispiel erst der Grundriss, ich habe das jetzt auf die Innenarchitektur umgemünzt, weil das kann ich besser verbildlichen.
Verpacken.
Also man hat erst einen Grundriss, dann macht man ein Moodboard, dann macht man Skizzen vielleicht, wie man sich das irgendwie im Raum vorstellen kann, dann visualisiert man. Aber ich habe das manchmal schon ganz oft, dass ich gar nicht erst in dieses... in die Skizzen reinkomme, sondern direkt schon visualisiere. Mhm. Aber damit überspringe ich halt dieses Skizzenpart.
Mhm.
Und dann bin ich aber manchmal total durcheinander. Und das war jetzt in der Weiterbildung auch voll das Problem, dass ich diese Skizzen übersprungen habe, weil ich so dachte, nee, ich will jetzt schon mal anfangen und so. Und halt dieses typische, ich bin ungeduldig, ich will das jetzt schon mal machen.
Ja.
Und dann merkt man, okay, ich komme gar nicht voran, weil ich gar nicht weiß, ob das so funktioniert. Ich hätte erst die Skizze machen müssen und dann kommt man wieder zurück und dann verzettelt man sich und dann geht gar nichts mehr.
Stimmt, das ist bei UX-Design sogar relativ wichtig, diese Skizzen da zu machen.
Ja.
Ich weiß gerade, ja, was du meinst. Mhm.
Und dann war ich irgendwie ein bisschen aufgeschmissen, weil ich nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Und dann weiß mein Gehirn eigentlich, du musst jetzt diese Aufgabe machen. Du musst jetzt zuerst die Skizzen machen, mehrere Varianten von einer, von der Startseite zum Beispiel.
Mhm.
Aber mein Kopf denkt sich so, nee, ich weiß aber ja schon, wie ich das haben möchte. Und dann kann ich da nicht mehr so rauskommen irgendwie. Das ist ja schon ein erster Punkt, der schwierig ist. Wenn ich das aber jetzt auch geschafft habe, das ist total, ich kann das gar nicht mehr in Worte fassen. Letztens hatte ich das so gut in Worte gefasst, aber jetzt nicht mehr. Das ist dann irgendwie... Dann bin ich aber schon ein paar Schritte weiter. Dann denke ich, okay, du bist aber eigentlich schon viel zu spät. Du musst das jetzt eigentlich auch schon visualisiert haben. Dann denke ich, okay, jetzt machst du hier ein paar Scribbles hin. Die sind aber auch echt scheiße. Und jetzt nimmst du halt wieder die erste Idee, weil die hat es dir am besten gefunden. Und jetzt visualisierst du die halt einfach. Und dann funktioniert das aber nicht. Und das ist so ein... Ach, ich kann das gerade gar nicht beschreiben, aber das ist ganz, ganz furchtbar, weil ich dann nicht mehr diese strukturierten Ablauf habe, so Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, sondern ich bin bei 1, 2, 3 gleichzeitig, aber nicht so richtig
man
und springe dann die ganze Zeit so hin und her.
Man hat so durcheinander gebracht, ja. So ein bisschen kenne ich das auch, beziehungsweise kann ich mich gerade an Momente erinnern, auch aus dem Studium und so. Und ich kenne das auch, dass ich öfter mal die Skizzen übersprungen habe und ja, dass das irgendwie schlauer gewesen wäre, die zuerst zu machen. Und ja, du warst dann in dem Moment in so einer Situation, wo du dann, also weil du gesagt hast, Arbeitsparalyse, dass du dann so warst. So,
ja, weil dann ging gar nichts mehr. Mein Kopf hat dann gewusst, was es machen sollte, müsste, hatte aber einfach keinen Bock da drauf, weil nee, das ist mir zu uninteressant. Ich will jetzt eigentlich schon direkt visualisieren.
Da waren so zwei Seiten, die gegeneinander gekämpft haben und du konntest nichts mehr machen.
Genau, und dann so, jetzt reiß ich zusammen, jetzt mach diese blöden Skizzen zu Ende. Und dann kommt da so ein Murksball raus. Also es ist wirklich, ich habe das am Ende mir angeschaut und dachte mir so, boah, ey, das ist peinlich, das jetzt einzureichen, vor allem, weil ich einen Designabschluss schon habe. Und dann hast du am Ende so ein richtig Kraut- und Rüben-Kram von jemandem, wo man sieht, der hat es zum allerersten Mal gemacht. Ich meine, es ist okay, aber trotzdem, wie gesagt, wenn man schon Designerin ist, ist das irgendwie peinlich, sowas abzugeben. Oh Mann, und es hat mich so genervt. Und da habe ich, also kann natürlich auch sein, als ich mich gerade selber reden gehört habe, habe ich überlegt, vielleicht ist es aber auch einfach so ein Ding von als Beginnerin. So, du willst jetzt unbedingt das direkt schon richtig gut hinbekommen, aber du musst halt erst die einzelnen Schritte durchlaufen, damit du es am Ende machen kannst. Aber wenn man dann am Ende sich überschätzt und denkt so, nö, ach, das mache ich jetzt nicht so, ich mache jetzt erst das und dann merkst du, oh, ich hätte doch wirklich erst das andere machen sollen.
Manchmal muss man das auch in dem Prozess selber lernen, bevor man checkt, dass es halt wirklich auch der richtige Weg ist.
Das
und
stimmt.
Ich glaube, das war wahrscheinlich für dich auch wichtig, dass du das jetzt durchgemacht hast, weil du verstanden hast, wie wichtig halt auch diese Skizzenphase ist. Und in den nächsten Aufgaben funktioniert es dann vielleicht besser.
Aber ich war noch nie ein Skizzenfreund, war ich noch nie. Also auch für Innenarchitektur und so. Skizzen sind bei mir eigentlich schon direkt so kleine Visualisierungen, weil ich das irgendwie besser für mich verdeutlichen kann. So Skizzen, klar kann ich da den Schrank hinzeichnen und der passt in der Skizze natürlich da rein, weil das jetzt kein Maßstab ist. Und am Ende versuche ich zu visualisieren und merke, oh, passt ja doch nicht so richtig. Also das sind so Sachen, wo ich immer so denke, ja, also für mich machen Skribbles...
Unnötiger Schritt zu viel.
Ja, für mich machen Skribbles so Sinn, wenn ich was im Kopf konkret schon habe und dann einmal nur kurz das festhalten möchte, damit ich es nicht vergesse oder einmal kurz das so durchspiele und ob das funktioniert. Aber das so kategorisch zu machen, so kategorisch Skizzen zu zeichnen, das leuchtet bei mir noch nicht so richtig ein.
Wir hatten das, also es gab zwischendurch mal im Studium bei mir auch Thema UX-Design, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du dann da was anderes hattest. Aber da kenne ich das auch noch her, dass wir da irgendwie dann Skizzen zu machen sollten. Und da dachte ich auch immer so, ja, aber ich kann das doch schon am PC, diese verschiedenen Varianten machen, die ich jetzt hier so schriftlich skizziere. Und also vor allem, wenn es darum geht, mehrere Varianten zu machen, dann zeichnest du ja gefühlt 5-mal das Gleiche, nur ein bisschen anders. Und sowas hasse ich. Deswegen bin ich auch gar keine Person, die irgendwie Comics,
siehst du?
Die irgendwie Comics zeichnen kann oder irgendwas, weil ich dann halt die ganze Zeit fast das Gleiche machen müsste, nur kleine Änderungen in den Gesichtern oder was weiß ich. Ja, sowas hasse ich, die ganze Zeit das Gleiche zu machen. Aber witzigerweise, bei meinem letzten Designauftrag habe ich es, glaube ich, echt so gemacht, wie man sich das wünscht. Ich brauchte irgendwie gar keine Inspiration über Pinterest oder sonst wo für, okay, wie fange ich damit jetzt an? Weil mir die Auftraggeber schon so richtig vorzeigemäßig, weil ich das auch erfragt habe, ob die das dann schon vor unserem ersten Gespräch mitbringen können, deren Favoriten und No-Gos. Und die haben sich da voll Mühe gegeben und haben richtig gut schon geguckt, okay, das hier sind unsere Favoriten, bla bla bla, in so eine Richtung, das finden wir so mittelmäßig und das ist so ein No-Go. Und dann hatte ich schon voll viel Input und konnte damit dann schon richtig gut arbeiten. Und dann habe ich mir gar nichts mehr im Internet angeguckt, sondern direkt Skizzenheft rausgeholt und so, okay, Gemeinschaft, Vernetzung, was für Form fallen mir dazu ein. Dies, das, bla bla bla. Okay,
ja,
der Name.
Ja, da macht's für
mit
mich
den
auch
Buchstaben
Sinn.
Und so, genau. Da macht das voll Sinn, aber das habe ich auch im Studium voll oft übersprungen, weil ich immer dachte, diese Zeichnung, die du jetzt hier so machen würdest, das kannst du doch auch direkt schon in deinem Designprogramm machen.
Ja, vielleicht ist es echt so ein Anfängerfehler.
Ja,
ich weiß es nicht.
Aber manchmal ergibt das schon Sinn, also vor allem da, weil ich dann, es hat so vor Ideen gesprudelt und dann dachte ich, okay, jetzt einfach
jetzt
nur schnell.
Ganz schnell runter.
Genau, damit du einmal schnell alles abarbeiten kannst.
Ja, da mache ich es dann auch.
Hast. Genau.
Ja.
Ja.
Aber wenn man schon was im Kopf hat, so, dann macht es für mich manchmal gar keinen Sinn, das einmal zu skribbeln. Also ich verstehe das, es gibt ja verschiedene Designmethoden und ich weiß, ja, es macht Sinn, sich zu zwingen, 8 verschiedene Entwürfe für ein und dasselbe Ding zu machen. Zum Beispiel Startseite, 8-mal skribbeln, wie könnte sie aufgebaut sein?
Ja.
So, okay, verstehe ich. Aber ich denke dann ja auch immer, ich habe doch schon die Welt verstanden, Leute. Ich weiß doch schon, was ihr wollt.
Ich meine, wenn es am Ende
7 anderen überspringen, wir nehmen jetzt einfach direkt das. Also es macht ja, also keine Ahnung. Aber wie du schon meinst, bei mir ist es dann, ich denke dann immer, ich bin digital schneller.
Mhm.
Weil du hast du dann ja schon deine vorgefertigten Blöcke sozusagen.
Dann musst du es ja auch nicht nochmal übertragen.
Genau, du musst dann nur Copy and Paste und dann noch ein bisschen herumschieben.
Genau.
So, jetzt ist mal das Element dort, jetzt ist es da, jetzt ist es hier, jetzt mach
ich das.
Das
finde ich auch geiler, dass du halt ja online sozusagen die Möglichkeit hast, hin und her zu schieben.
Genau.
Das funktioniert ja beim Skizzieren nicht.
Genau,
so.
Du musst du radieren. Das ist so anstrengend, Leute. Habt
ja,
schon
oder
mal
halt nochmal neu das gleiche zeichnen.
Oh Mann. Ja, also ich habe mich da letztens richtig drin aufgeregt. Das war genau der Tag, wo ich dann abends noch zum Sport gegangen bin. Weil, also der Punkt, der da auch mitschwingt, ist eben dieser Zeitdruck. Ich habe nicht ewig Zeit, ich will das jetzt fertig haben. Und sollte eigentlich schon bei Punkt XYZ sein, bin aber noch bei abc.de oder so. Und deswegen dachte ich, ja, dann kürzt du das jetzt halt ab und machst das jetzt ein bisschen schneller und fixer. Und du weißt ja schon von der Idee her. Aber ich habe mich dann so krass verzettelt. Und da habe ich gedacht, okay, das ist einfach ein Problem, das hatte ich schon immer.
Dieses
dass, wenn
Überspringen?
Ich so, ja, das, also dieses Verzetteln. Mhm. Dass man dann irgendwo drin ist, weil man dann mein Kopf, der, der diskutiert mit sich selbst sozusagen. Also ich denke dann so, du musst jetzt das machen und dann das und dann das. Und ich sehe das ja. Also das sind die Aufgaben. Aufgabe 1, danach Aufgabe 2, danach die Aufgabe 3. Mein Kopf sagt sich aber, okay, aber wir müssen das ja ganz schnell machen. Also eigentlich, 1 ist ja gar nicht so wichtig, mach mal direkt lieber 3. So, weißt du? Ja. Und dann denke ich, nein, mach erst 1. Aber nein, aber wir haben ja schon jetzt die voll die coolen Ideen, jetzt mach jetzt erstmal 3. So, weißt du? Ja. Und das ist total schwierig. Und dann mich wieder einzufangen und zu sagen, cool, dass du schon mal deine Ideen so rausgeballert hast, dass dein Gehirn dir jetzt so ein bisschen Ruhe geben kann. Jetzt musst du aber trotzdem wieder Aufgabe 1 machen und eigentlich das, was du jetzt schon gemacht hast, ist eigentlich hinfällig. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Dann ist es so eine doppelte und dreifache Arbeitsaufwand.
Wäre da nicht vielleicht wieder dein früheres Ich, was dir sagt, hey, die Methode mit dem 20 Minuten für das und das lassen und dann ja, bist du nicht weitergekommen.
Ich habe mich schon gehasst dafür.
Das vielleicht nochmal auszuprobieren.
Ja, ich habe das nämlich auch gedacht, ist okay, machst jetzt halt kurz das, aber dann, ich vermiliere mich da halt vollkommen.
Mhm.
Vielleicht war das eine blöde Idee. Nein, das war keine blöde Idee. Es funktioniert schon, mit so einem Timer sich das zu machen. Aber halt nicht bei jeder Situation, habe ich festgestellt. Ja. Aber es hat mich so aufgeregt, weil ich so dachte, okay, das ist so typisch irgendwie. Es muss es doch anderen Menschen ähnlich gehen. Deswegen dachte ich, ich nehme das jetzt im Podcast mit rein.
Vielleicht muss es bei dir so gemacht sein, dass du die Aufgabe 2 und 3 gar nicht bearbeiten kannst, bevor du nicht Aufgabe 1 erst gemacht hast.
Gibt es tatsächlich, dass man da so eine Sperre drin hat.
Aber nicht so kleinteilig.
Genau, aber es würde mich auch voll aufregen, wenn es so kleinteilig wäre. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass es so ist und so. Naja, ich wollte jetzt auch gar nicht so viel meckern und so. Ich wollte nur einmal nur sagen, dass mein Gehirn teilweise so komisch denkt und mich damit selber blockiere und dann komme ich halt gar nicht voran. Also ich krieg's dann in diesem Moment einfach wirklich gar nicht hin, so einen Stopp zu machen und dann zu sagen, jetzt machst du halt wirklich konzentriert Aufgabe 1, weil mein Gehirn dann irgendwie schon bei 2, 3 und ja, immer so weiter ist. Und da habe ich mit meinem Freund auch drüber gesprochen und er meinte auch, also ich meinte dann auch zu ihm, jetzt wo ich mich reflektiere und weiß, dass mein Gehirn einfach anders strukturiert ist und vielleicht damit Probleme hat, das zu machen, hilft bei mir in solchen Situationen halt wirklich nur ein harter Cut und zu sagen, das hat jetzt gar keinen Sinn. Und dass ich mich wirklich davon wegbewege und sage, ich muss jetzt was komplett anderes machen.
Ja.
Und dann eben zum Beispiel Sport,
genau,
was ich dann ja gemacht habe.
Das habe ich auch gelernt, dass das wichtig ist, beziehungsweise versuche ich das noch zu lernen, mich da zu zwingen, dass wenn ich merke, okay, es macht hier gerade keinen Sinn, dass ich das mache, aber mein Kopf trotzdem die ganze Zeit sagt so, ah, du musst aber und Zeitdruck, ja, und bla, solche Gedanken, die du gerade erzählt hast, dass ich dann da dranbleibe und die ganze Zeit nur Scheiße fabriziere und es eigentlich schlauer gewesen wäre zu sagen, nee, es macht jetzt hier keinen Sinn, geh jetzt einfach und mach eine Pause und setz dich danach nochmal mit einem frischen Kopf hin. Und das kann mein Freund so gut, der kann so gut auch frühzeitig sagen, nee, ich kann jetzt hier gerade nichts mehr aufnehmen, das ergibt keinen Sinn oder es funktioniert hier gerade nicht. Ich gehe jetzt und mache wann anders weiter. Ja, und das ist was ich auch gerade versuche zu lernen und das ist wahrscheinlich einfach ein Ding, was dir vielleicht helfen kann.
Ja, aber mich macht das richtig panisch, muss ich sagen, weil genau diese Situation habe ich, wie gesagt, schon immer gehabt, diese Probleme. Und ich frage mich dann halt,
wie ist es das nächste Mal?
Wie wird das weitergehen?
Ja.
So im Jobkontext zum Beispiel.
Ach so.
Ne? Also ich habe da echt Bammel vor. Also wie kann ich mich davor bewahren, dass genau solche Situationen stattfinden? Also ich habe da noch keine Mechanismen für entwickeln können, wie ich dann damit mir umgehen, außer halt dieser harte Cut und jetzt mache ich Sport oder was komplett anderes und befreie mich mal richtig aktiv davon und denk auch nicht darüber nach. Ich glaube, das ist das Einzige, was in solchen Situationen hilft.
Ja.
Tatsächlich.
Ja.
Aber falls ihr noch Tipps habt.
Ich denke auch. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, sich dann vielleicht gerade erstmal mit einem anderen Projekt beschäftigen, aber zwischendurch, bevor man damit anfängt, erst nochmal irgendwie eine Pause machen und irgendwas anderes machen.
Ja.
Und ich glaube auch insgesamt irgendwie gucken, was hilft einem. Also ich habe auch letztens irgendwie einen Beitrag gesehen mit hier Zeitmanagement, Tipps, bla bla bla. Und dann war da auch so die Eisenhower-Methode und die Methode und was weiß ich. Oder Eat the Frog, zuerst die schwierigste Aufgabe.
Ja.
Und da habe ich auch als Kommentar sogar dahin geschrieben, dass ich meinte, dass es aber auch wichtig ist, dass man nicht sich da zu doll dran festbeißt und sagt, okay, aber die Eisenhower-Methode muss jetzt funktionieren. Oder Eat the Frog, das scheint ja das zu sein, wie es richtig funktioniert. So muss ich es machen, dass man sich da nicht zu doll dran festbeißt, sondern dass man es ausprobiert. Und wenn man merkt, das funktioniert für mich nicht, dass man dann auch sagt, okay, für viele funktioniert das, für mich aber nicht, weil ich zum Beispiel gemerkt habe, für mich funktioniert die Eisenhower-Methode nicht ganz so, wie sie angewendet wird, sondern eher, dass ich sage, okay, was ist jetzt gerade wirklich wichtig und dringend und was kann ich später machen, weil ich das irgendwie nicht in diese vier Dinge unterteilen kann, weil ich so denke, zum Beispiel unwichtig und nicht dringend, solche Aufgaben habe ich nicht. Da kann ich nichts eintragen.
Ja.
Das ist ein unnötiges Feld, finde ich. Und Eat the Frog funktioniert bei mir auch nicht immer, weil es manchmal besser funktioniert, dass ich erstmal so kleine Aufgaben
zum Reinkommen, ne?
abarbeite, zum Reinkommen und dann so merke, ah cool, du hast jetzt schon ein bisschen Sachen man geschafft. Ist im Flow. Jetzt kannst du was Größeres anpacken. Und wenn ich aber mit einer großen Aufgabe anfange, dann bin ich direkt viel zu überfordert und denke so, scheiße, oh, und dann bin ich viel schneller blockiert. Yeah. Deswegen funktioniert das für mich auch nicht immer so. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Und das könnte jetzt vielleicht für dich auch so ein bisschen Challenge sein, dass du uns hier im Podcast updatest, was für dich so funktioniert und was nicht in solchen Situationen.
Also wie gesagt, entweder harter Cut oder eben wirklich, was du schon meintest, diese 20-Minuten-Timer, hilft bei mir eigentlich auch mal ganz gut, dass ich sage, 20 Minuten zwingst du dich jetzt diese blöde Aufgabe zu machen und dann ist sie meistens schon fertig oder man ist dann drin und macht sie weiter und wenn man nach 20 Minuten merkt, Gott sei Dank, die 20 Minuten sind vorbei, dann einfach sagen, okay, anscheinend hast du gar keine Kapazitäten dafür, dann brichst du das jetzt auch ab.
Ja, ja. So. Ja. Und mich würde es jetzt interessieren, wenn nochmal so eine Aufgabe kommt und du dich zwingst, diese Skizzenphase zuerst zu machen, wie das dann bei dir läuft. Kann ja sein, dass es dann genauso nicht läuft und dass es einfach mit der Tagesform zu tun hat oder dass du merkst, ey, das habe ich echt unterschätzt.
Ja, ich werd mal schauen.
Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch ein Ende.
Ja, sorry, dass ich euch hier voll gebrabbelt habe mit meinem Problemchen, aber ich denke, das ist eigentlich auch manchmal ganz gut.
Voll, das war jetzt wieder die emotionale Erholung.
Für mich ist es ja hier eine kleine Therapieeinheit.
Ja, auf jeden Fall.
Okay,
cool.
Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Zeit. Schaut gerne in unsere Shownotes rein, da haben wir euch ein paar Sachen verlinkt. Falls ihr Andrea Petkovic nochmal sehen möchtet, vielleicht habt ihr noch einen Termin offen, wo ihr hingehen könnt.
Genießt die Sonne.
Genau.
Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Bis dann.
Tschüssi.
Tschüss.